möchte mit einer Frage beginnen, die ihr gleich mit beantworten dürft. Was kommt euch als erstes in den Sinn beim Stichwort Heiliger Geist? Also zählt mal auf, Heiliger Geist, was kommt euch in den Sinn? Taufe? Taube? Taube?
Pfingsten?
Unsichtbar?
Anbetung?
Kraft? Freiheit? Dreieinigkeit.
Wind.
Sprachengebet.
Friede.
Gott. Ja, ihr seht, man könnte ganz viel aufzählen und jeder verbindet wieder so ein bisschen anderes mit dem Heiligen Geist. Hey, man könnte noch an die Gaben denken, an die Frucht des Geistes, an den Kampf zwischen Geist und dem Fleisch. Aber ich möchte mit euch heute über eine Verbindung nachdenken, die häufig nicht so sehr im Fokus ist, nämlich der Heilige Geist und das Gebet. Also was hat der Heilige Geist mit unserem Gebetsleben zu tun? Beziehungsweise ich möchte eine Perspektive auf das Thema aufgreifen, die Paulus im Brief an die Römer im Kapitel 8 ins Spiel bringt. Und dazu werde ich gleich die Verse 18 bis 27 vorlesen. Aber kurz vorweg, ich finde, das Kapitel 8 des Römerbriefs ist wie so eine Art Höhepunkt des Briefes, also wie so ein Gipfel, auf dem wir im Römerbrief angekommen sind. Römer 8 spricht davon, dass wir frei geworden sind vom Gesetz der Sünde und des Todes, dass es darum keine Verurteilung mehr für uns gibt. Wir werden nicht mehr vom Fleisch bestimmt. Wir sind Kinder Gottes. Da schreibt Paulus davon, wie der Geist in uns Abba, lieber Vater, ruft. Und wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben. Da steht, dass der Geist uns mit unserem sterblichen Leib lebendig macht, wie er das bei Jesus getan hat. Also ihr merkt, das ist so eine Spitze nach der anderen. Wir sind so richtig auf dem Höhenflug, wenn wir den ersten Teil des achten Kapitels lesen. Und nun folgt der zweite Teil ab Vers 18. Ich lese von Vers 18 bis 27. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen? Nicht, weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte. Nicht ohne die Hoffnung, aber dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Doch nicht nur dies, nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. Im Zeichen der Hoffnung werden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosem Seufzen. Er aber, der die Herzen erforscht, er weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er dem Willen Gottes gemäß für die Heiligen eintritt. Also mitten in diesen überschwänglichen Worten des ersten Teils bringt Paulus jetzt plötzlich das sehnsüchtige Verlangen der Schöpfung ins Spiel. Also die Schöpfung, die der Vergänglichkeit, die der Nichtigkeit unterworfen ist, die Schöpfung, die ächzt und stöhnt, die Schöpfung, die auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wie auch auf ihre eigene Befreiung wartet. Eine Schöpfung, die seufzt und bis heute in den Geburtswehen liegt. Es ist schon ein krasser Wechsel in diesem Kapitel, aber ich glaube, ein wichtiger Wechsel oder vielleicht auch anders gesagt, eine wichtige Ergänzung. Denn auch wenn das alles vom ersten Teil des Kapitels ja stimmt, ja, wir sind Kinder Gottes, ja, der Heilige Geist lebt in uns, ja, wir haben Hoffnung, weil wir Erben Gottes sind. Wenn das alles stimmt, und das tut es ja, die Dimension des Leides und die Vergänglichkeit ist damit ja nicht einfach plötzlich verschwunden. Wir sind ja immer noch Teil dieser Schöpfung und darum seufzt nicht nur die Schöpfung, sondern darum seufzen ja auch wir Gläubige. Die Gegenwart des Geistes Gottes distanziert uns nicht von dieser Schöpfung oder gerade auch vom Leiden dieser Schöpfung, sondern führt uns vielmehr in die Solidarität mit ihr. Gerade wenn man so Nachrichten hört, wenn ich jetzt vor allem so an Naturkatastrophen denke, Überschwemmungen oder das Gegenteil, Trockenheit, wo Menschen nicht mehr sich ernähren können, irgendwelche Tsunamis oder was weiß ich, wo Menschen innerhalb von ganz kurzer Zeit Angehörige verlieren oder ihr ganzes Hab und Gut verlieren, weil alles durch die Überschwemmung weggerissen worden ist. Das sind so Situationen, wenn ich dann davon höre, wo ich einfach irgendwie nur noch so seufzen kann. Wo mir das Schicksal dieser betroffenen Menschen ins Herz geht, wo dann so kommt, oh, irgendwie will man doch da helfen, wie kann man denn helfen? Aber am Ende merkt man, dass man oft eigentlich nur ohnmächtig dasteht und nichts mehr zustande bringt, als irgendwie zu seufzen und so ein Ächzen vor Gott zu bringen. Wo ich oft gar nicht weiß, was ich eigentlich sagen soll, wofür ich bitten soll, wo mir die Worte, die Kraft oder manchmal auch der Glaube überhaupt fehlt, noch dafür zu beten. Aber das ist ja nicht nur eben bei irgendwelchen Naturkatastrophen so, sondern das ist ja auch in unserem Leben im Alltag, wo es ja genügende Momente gibt, wo man irgendwie nur noch seufzen kann, wo einem die Last zu viel wird, wo man sich vielleicht überhaupt nicht mehr als so ein starker Gebetsheld fühlt, der so mit seiner Fürbitte dann in die Bresche springt, wo man sich vielleicht häufig eben einfach nur ohnmächtig fühlt, wo man gar nicht wirklich weiß eben, wofür soll ich beten. Und genau in solche Situationen hinein kommt aber dann das Evangelium, kommt die frohe Botschaft. Wir sind nicht allein. Der Heilige Geist steht uns auch in solchen Situationen zur Seite. Der Geist hilft uns, den Glauben auch angesichts des Leides zu bewahren und die Hoffnung eben nicht aus den Augen zu verlieren. Er beseitigt nicht unsere Schwäche, er nimmt uns normalerweise nicht einfach schnell die Ohnmachtsgefühle alle weg, aber er überbrückt den Abstand zwischen uns und Gott, der ja gerade in solchen Leitsituationen oft als sehr groß empfunden wird, wo manchmal das Gefühl haben, eben Gott ist so weit weg. Der Geist tritt an unsere Seite, er stützt uns und hilft uns im Gebet. Paulus schreibt, mit unaussprechlichem Seufzen setzt er sich für uns ein. Also wenn wir beten, dann betet auch der Heilige Geist. Wenn wir stöhnen, dann stöhnt auch der Heilige Geist. Wenn wir schreien, dann schreit auch der Heilige Geist. Und wenn wir leiden, ihr ahnt es schon, dann leidet auf eine gewisse Art und Weise auch der Heilige Geist mit uns. Das heißt, wir beten nicht allein, wir schreien nicht allein. Der Heilige Geist betet und schreit mit uns. Und inmitten unseres Schreiens in der Dunkelheit meldet sich dann das Seufzen des Heiligen Geistes in so einer leisen Stimme in uns, wo er sagt, das ist das Schreien der neuen Geburt. Es sind die Schmerzensschreie der neuen Schöpfung. Du bist hier oder du befindest dich im Kreissaal Gottes. So schreibt Paulus in Vers 22, die ganze Schöpfung seufzt und liegt in den Wehen bis zum heutigen Tag. Und das habe ich eigentlich erst so, jetzt in der Vorbereitung dieser Predigt, ist mir das so richtig aufgegangen. Eigentlich könnte man dann doch sagen, alles Leiden dieser Welt, alle Schmerzen sind eigentlich Geburtsschmerzen. Ich meine, ich als Mann kann jetzt schlecht über Geburtsschmerzen reden, ich habe sie nicht empfunden, aber ich war ja doch mindestens zweimal als Beobachter dabei. Und man nimmt ja so als Beobachter doch wahr, ja, es sind heftige Schmerzen. Also wo man ja als Mann daneben dann nur so wünscht, oh, hoffentlich ist das einfach schnell rum, hoffentlich kommt das Kind bald, dass die Schmerzen auch ein Ende haben. Und ich finde, die Geburt ist auch so ein super Beispiel für uns Männer, was es heißt, einfach ohnmächtig zu sein. Einfach daneben zu stehen, das Gefühl zu haben, ich kann eigentlich nichts wirklich machen, ich kann nichts Wirkliches tun, ich kann nur hoffen, dass alles gut geht. Aber dann, wenn ja dann das Kind kommt, ist ja die Freude riesig. Und das berichten zumindest manche Frauen ja dann, sind die Schmerzen fast wie vergessen. weil die Freude so riesig ist. Und weil die Freude über das Kind so groß ist, gibt es ja dann Frauen, die lassen sich ein zweites, ein drittes, ein viertes oder fünftes Mal auf diese Geburtsschmerzen ein, weil sie sagen, die Freude über das Kind sind diese Schmerzen wert. Und mir hilft es, dieses Bild der Wehen und der Geburt eigentlich auf den Zustand dieser Welt zu übertragen. All das Leiden dieser Welt, wo man sich ja häufig fragt, wozu das? Warum? Wo führt das hin? Leid, an dem man manchmal kaputt gehen könnte. Und mir hilft es dann, dieses Leiden ein Stück weit als diese Geburtsschmerzen zu verstehen. Schmerzen, die wahnsinnig stark sind, aber aus denen dann ja neues Leben entsteht. Grund also zu riesiger Freude. Und dieses Bild eben gebraucht Paulus eigentlich für die Schöpfung. Die Schöpfung, die leidet, sie liegt in den Geburtswehen. Sie seufzt, stöhnt und schreit, aber eben auf Hoffnung hin. Das heißt, wir leben im Zeichen der Hoffnung und wir leiden im Zeichen der Hoffnung. Und das heißt, wir schreien und wir beten im Zeichen der Hoffnung. In dem Buch über Gebet von Pastor Christoph Schroth steht Folgendes: Wo wir nur die Schreie der Verzweiflung hören, da hört Gott das Stöhnen einer Schöpfung in den Wehen. Wo wir die Qualen einer sterbenden Welt sehen, da sieht Gott die Qualen einer gebärenden Frau. Denn die neue Schöpfung hat schon begonnen, inmitten der alten. Für die Wahrnehmung dieses Geburtsvorgangs fehlen uns die Ohren und die Augen. Wir können es nicht sehen und nicht hören, was sich da bereits ankündigt, aber wir wissen es, auch wenn wir es nicht fühlen. Also das finde ich eine ganz andere Perspektive. Das Leid ist deswegen nicht kleiner. Die Schmerzen sind deswegen nicht irgendwie leichter zu ertragen, aber mein Umgang damit, finde ich, ist ein anderer, wenn ich diese Perspektive habe. Weil ich weiß, was auf mich oder auf uns wartet, nämlich ein neues Leben, eine neue Schöpfung. Wir mögen ganz oft fragen, Gott, warum dieses Leid? Es ist so sinnlos und aus unserer Perspektive erscheint auch ganz vieles Leid sinnlos. Aber wir sehen letztlich das große Ganze nicht. Aber Gott sieht es und er weiß, wohin das alles führen wird, nämlich in eine erneuerte, erlöste Schöpfung, in eine wiederhergestellte Schöpfung, wo dann auch Paulus schreibt, wo wir als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Was nichts anderes heißt, als dass wir teilhaben werden an der Herrlichkeit des auferstandenen Sohnes Gottes. Also Herrlichkeit, das ist das Ziel, darauf steuern wir zu. Aus Versklavung wird Freiheit und aus Vergänglichkeit wird Herrlichkeit. Und bis es aber soweit ist, schreibt Paulus, steht uns der Heilige Geist bei. Er hilft uns in unserer Schwachheit und betet in uns, wo wir manchmal eben gar nicht wissen, was wir überhaupt beten sollen. Ich lese nochmals die zwei letzten Verse, die Vers 6 und 27. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Er aber, der die Herzen erforscht, er weiß, was das Sinnes des Geistes ist, weil er dem Willen Gottes gemäß für die Heiligen eintritt. Also wenn der Heilige Geist mit Seufzen für uns eintritt, bedeutet das zuerst einmal, dass Gott tiefer in das Leid dieser Welt verbunden ist, als man das vielleicht auf Anhieb denken würde. Wenn wir also schreien und seufzen, dann erfahren wir eigentlich ein Wunder, denn das Schreien der Menschen und dieser Schöpfung, das löst sozusagen wie so ein Echo in der Trinität aus. Das Schreien nach Gott wird zum Schrei Gottes. Es wird zum Ächzen des Geistes. Und in welcher anderen Religion nimmt Gott so sehr Anteil am Leiden der Schöpfung wie im Christentum? Also mir fällt da keiner ein. Und diese beiden Verse, die haben auch ganz praktisch eine Relevanz für uns. Ich zitiere nochmal aus diesem Buch über Gebet von Christoph Schroth. Ob wir fähig sind zu beten oder ob wir Gott nur unsere leeren Hände, unsere Unfähigkeit zu beten, unsere Sprachlosigkeit hinhalten, es ist egal, er wirkt schon. Er spricht schon aus unseren tiefsten Wünschen, er drückt unsere Sehnsucht aus, Er weint unsere Tränen, er ist die Seele unserer Worte, der Gesagten und der Ungesagten. Was heißt das? Eigentlich heißt das in Verbindung mit diesen Versen von Paulus, dass schon unser Seufzen ein Gebet ist. Oder anders gesagt, dass der Geist aus meinem Seufzen ein Gebet macht und es selbst höchstpersönlich vor den Thron Gottes bringt. Also wenn du nicht die richtigen Worte hast oder nicht mal die Kraft, die richtigen Worte zu finden, dann darfst du wissen, dass der Heilige Geist mit den richtigen Worten für dich eintritt vor dem Thron Gottes. Manchmal gibt es Situationen, gerade wenn ich auch an Menschen denke, die in großem Leid sind, wo ich manchmal mich frage, was soll ich da jetzt überhaupt beten? Was sind denn die richtigen Bitten jetzt für diese Person? Wo ich manchmal eben nur so stammeln vor Gott komme und da das Wissen, dass das schon reicht. Dass der Geist Gottes aus diesem Stammeln ein Gebet macht, eine Fürbitte macht und damit vor Gott geht, das gibt mir enorm Hoffnung und Kraft. Ich bin so froh zu wissen, eben, dass es manchmal reicht, wenn ich einfach sage, Herr, du kennst diese Person, du weißt um die ganzen Lebensumstände, du weißt, was sie braucht, du kennst die Vorgeschichte, du weißt, was ihr wirklich hilft, segne sie und wirk an ihr. Das ist ein Gebet von vielleicht einer halben Minute, aber wenn es mir ernst ist und Gott sieht ja letztlich mein Herz, dann bringt der Heilige Geist dieses Gebet vor Gott und macht was draus. Und vielleicht denkst du manchmal sogar, dass Gott dein Gebet gar nicht hören will. Nehmen wir das einfach mal an, auch wenn das nicht stimmt. Gehen wir mal davon aus, Gott würde jetzt dein Gebet gar nicht hören wollen. Wir sagen, ach nee, heute, weißt du, heute nicht. Selbst dann könnt ihr gar nicht anders, als darauf zu hören, weil der Heilige Geist ja mit diesem Gebet selber vor Gott kommt und für dich einsteht. Weil der Heilige Geist sich mit deinem Gebet eins macht, so dass dein Gebet, so dass dein Stöhnen, dein Seufzen durch den Heiligen Geist im Himmel erklingt. Sind wir uns eigentlich das bewusst, eben, dass wir mit unserer Stimme vor Gott nicht alleine dastehen, sondern der Heilige Geist sich eins mit uns macht? Dass selbst dann, wenn du dich schwach fühlst, dass du stark bist, weil es in dem Moment der Heilige Geist ist, der in dir betet. Ich finde das mega stark, das Wissen um den Beistand des Geistes in meinem Gebetsleben. Das Wissen, dass ich nicht aus eigener Kraft dieser starke Beter sein muss, sondern dass ich mich vom Geist an die Hand nehmen lassen kann, mich führen lassen darf, gerade in diesen alltäglichen Gebetszeiten. Die Jünger, die hatten ja mal Jesus gebeten, lehre uns beten. Das ist die einzige, in dem Sinn ganz klare Bitte, wo sie Jesus gesagt haben, lehre uns das mal. Und ich glaube, dass wir diese Bitte auch heute noch in dem Sinn an den Heiligen Geist stellen dürfen, lehre uns zu beten. Und das bedeutet vielleicht auch mal, den Heiligen Geist zu fragen, wofür soll ich denn eigentlich beten? Zeig mir, für wen oder für was ich im Gebet einstehen soll. Wo wird gerade Gebet gebraucht? Und ich glaube, dass wir ihn auch bitten dürfen, dass uns zeigt, wie wir überhaupt beten sollen. In welcher Haltung, in welcher Intensität, manchmal vielleicht sogar, welche Formulierung wir gebrauchen sollen. Also wenn ich an jemanden denke, der sehr krank ist oder vielleicht sogar so weit ist, dass er kurz vorm Sterben ist, ist es ja manchmal gar nicht so leicht, wofür soll ich jetzt beten? Soll ich um Heilung beten? Soll ich darum beten, dass die Person in Frieden findet, auch jetzt gehen zu dürfen. Auch hier den Heiligen Geist zu fragen, was ist es denn, wofür ich jetzt eigentlich beten soll? Oder auch die Frage, wie lang soll ich denn für eine Person oder für ein Anliegen beten? Wann kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, jetzt ist gut, jetzt kann ich aufhören? Vielleicht den Heiligen Geist zu bitten, schenk du mir dann in Frieden, dass ich merke, jetzt kann ich loslassen, ich brauche nicht mehr täglich dafür zu beten. Und ich glaube, dass das letztlich ein permanentes Lernfeld ist, mit dem Heiligen Geist hier ständig in so einer Kommunikation zu stehen, in dieser Verbundenheit, sensibel zu sein für seine oft leise Stimme in uns, für sein leichtes Drängen. Meistens zerrt er ja nicht wie wild an uns und macht uns auf Dinge aufmerksam, sondern gibt uns sanfte Impulse, die wir aber ja manchmal dann in der Hektik des Alltages so nicht wahrnehmen. Und dann wird mir zunehmend die Stille wichtig. Einfach in der Stille vor Gott zu kommen, zu hören, mich zu besinnen, vielleicht einen kurzen Bibeltext zu lesen und einfach drüber zu beten und bereit zu sein, Gottes Stimme zu hören. Denn Gebet ist ja letztlich keine Einbahnstraße. Wir sagen ja, Gebet ist ein Gespräch mit Gott und das ist normalerweise, geht es ja in beide Richtungen. Und wenn wir natürlich an Heiligen Geist denken, eben Pfingsten wurde ja auch genannt, das Stichwort, da sind wir schnell beim Pfingsten. Ich glaube, dass mit Pfingsten, mit der Ausgießung des Geistes, dass dadurch das Reden Gottes zu den gläubigen Menschen, dass das viel intensiver und viel öfter seitdem geschieht, wie noch zur Zeit des Alten Bundes. Da ging ja oft das Reden, zumindest so lesen wir das Alte Testament, meistens an Propheten oder an die Priester oder auch an Könige. Aber man liest relativ selten, dass es so an den ganz normalen Juden ging, auch, aber eben eher seltener. Und dann wird ja plötzlich im Joel-Buch steht dann diese Verheißung eben, dass der Geist Gottes über alle ausgegossen wird, über Frau, über Mann, jung, alt, freie Sklaven und so weiter. Also die Zeit wird kommen, wo Gottes Geist in jedem Gläubigen lebt und somit ein viel engerer Kontakt zu Gott besteht als noch davor. Und eben bis dahin, dass der sogar aus unserem Seufzen ein Gebet machen wird. Also Pfingsten oder die Ausgießung des Geistes hat einen gewaltigen Einfluss auf unser Gebetsleben. Denn wo der Geist Gottes ist, da ist Verbindung mit Gott. Wo der Geist Gottes ist, da ist Austausch mit Gott. Das heißt, das Phänomen des Gebets hat ganz viel mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben zu tun. Ich möchte zum Schluss noch mal auf den Bibeltext zurückkommen, wo es heißt, im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Also zu hoffen bedeutet, sich an etwas festzuhalten, was man ja noch nicht sieht. Es bedeutet, geduldig auszuharren und das Ziel nicht aus den Augen zu lassen, auch wenn es noch nicht so wirklich klar vor unseren Augen ist. Aber auch hier hilft uns der Geist Gottes. In einem anderen Brief an die Epheser schreibt Paulus, der Heilige Geist ist die erste Anzahlung des Erbes, das wir erhalten haben. Also hier wird die Hoffnung mit dem Bild vom Erbe verglichen und dann sagt Paulus, der Heilige Geist ist eigentlich schon so die erste Anzahlung von diesem Erbe, was auf dich wartet. Und diese Anzahlung macht dir bewusst oder gibt dir die Sicherheit, der Rest wird auch noch kommen. Und ich finde, dass der Heilige Geist, wenn das unsere erste Anzahlung ist, das ist jetzt nicht unbedingt eine kleine Anzahlung, ich finde, das ist schon eine ganz große Anzahlung. Gott sagt dir damit eben, wenn ich dir den Heiligen Geist gebe, wenn ich im Heiligen Geist in dir wohne, dann sei dir sicher, dass ich mit dir zum Ziel komme. Dass der Tag kommen wird, wo ich die ganze Schöpfung von der Vergänglichkeit befreie. Wo ich allem Seufzen und Stöhnen ein Ende mache und wo ich dich deiner Schwachheit erlöse und dich in meine Herrlichkeit holen werde. Und bis es soweit ist, wird der Heilige Geist dich an seine Hand nehmen und er wird mit dir durch die Tiefen und Höhen des Lebens gehen. Und er wird dir näher sein als du selbst. Und er wird deine Gebete vor mich bringen. Und so kannst du also mit dem Heiligen Geist im Zeichen der Hoffnung leben. Glaubst du das? Nutz doch die Zeit jetzt beim nächsten Musikstück, einfach da nochmal darüber nachzudenken, vielleicht auch Gott für den Heiligen Geist zu danken oder eben auch ihn zu bitten, dass er dir hilft, gerade im Alltag, sensibel zu werden auf sein Reden, auf sein Drängen. Oder einfach auch dir diese Hoffnung wieder vor Augen zu malen, wenn du vielleicht gerade in der Situation bist oder denkst, ich habe gerade gar keine Hoffnung oder ich sehe das Licht nicht mehr. Dann komm doch auch mit diesem Anliegen vor Gott und bitte ihn, dass er dir durch den Heiligen Geist Tröstung schenkt und dir wieder diese Hoffnung vor Augen malt. Amen.